Das war eine vernichtende Botschaft, die der König Hiskia vom Propheten Jesaja gehört hat. Er wusste ja, dass es ihm ziemlich schlecht geht. Schon seit Tagen hat er auf dem Krankenlager gelegen und ihm war hundeelend. Aber nun hat der Prophet es ihm auf den Kopf zugesagt: Bestelle dein Haus, du wirst sterben. Und das ist ein niederschmetterndes Wort gewesen, das von höchster Stelle kam. So spricht der Herr. Hiskia ist entsetzt darüber. Er will das überhaupt nicht hören. Er will das nicht wahrhaben. Er dreht sich weg zur Wand, so als ob da niemand im Raum wäre, der mit ihm gesprochen hat. Und dann fängt er doch voller Verzweiflung an, mit Gott zu verhandeln. Eindrucksvoll ist uns die Geschichte von Hiskia schwerer Krankheit im zweiten Buch der Könige geschildert worden. Und wir können diese Geschichte sogar zweimal lesen, denn beim Propheten Jesaja ist sie auch verzeichnet. Und beide Mal wird uns parallel zur Erkrankung des Königs berichtet, dass auch das jüdische Volk von der Vernichtung bedroht ist. Denn vor den Toren Jerusalems steht das assyrische Heer und will diese Stadt einnehmen. Das ganze Umland ist schon überrannt worden und nun soll auch Jerusalem geschleift werden. In der vorigen Woche haben wir im Bibelkreis davon gehört, dass die Assyrer besonders grausame Kriegsherren gewesen sind. Die haben nicht erobert, sondern die haben vernichtet. Also eine verzweifelte Lage. Ausgerechnet in dieser schlimmsten Staatskrise, wo der Staat von der Vernichtung bedroht ist, da ist auch gleichzeitig das Staatsoberhaupt, der König, schwer krank und handlungsunfähig. Selbst heute können wir uns so etwas noch vorstellen. Das gilt auch bei uns in einer modernen Demokratie noch als großes Problem. Wenn der Staat in der Krise ist, dann soll nicht auch noch der Staatsoberhaupt schwer erkrankt sein. Wie viel mehr ist das in alten Zeiten so gewesen? Da, wo das Wohl und Wehe des ganzen Staates von der Gesundheit des Königs abhing. Nun haben wir ja gehört, wie die Geschichte ausgegangen ist. Der König ist auf wunderbare Weise wieder gesund geworden. Und das wird in diesem Textabschnitt nicht berichtet, aber auch das assyrische Heer ist ganz seltsam wieder abgezogen. Ohne dass man wüsste, warum eigentlich, sind die aufgebrochen, sind wieder weggezogen und das mit hohen Verlusten, obwohl sie von niemandem angegriffen worden sind. Die Bibel deutet das geistlich und sagt, der Engel des Herrn hat sie geschlagen. Und nun möchte ich uns als Predigttext das Danklied singen. Singen will ich es euch nicht, ich will es euch vorlesen. Das Danklied, das Hiskia gesungen hat nach seiner Genesung. Er schaut in diesem Danklied zurück auf sein schweres Leid. Und die Art und Weise, wie er darauf zurückschaut, die lässt uns das selber nochmal ganz deutlich spüren, wie sehr er gelitten hat. Aus dem Propheten Jesaja lese ich in Kapitel 38 die Verse 9 bis 20. Dies ist das Lied Hiskias, des Königs von Juda, als er krank gewesen und von seiner Krankheit gesund geworden war. Ich sprach: Nun muss ich zu des Totenreiches Pforten fahren, in der Mitte meines Lebens, da ich doch dachte, noch länger zu leben. Ich sprach: Nun werde ich den Herrn nicht mehr schauen im Lande der Lebendigen. Nun werde ich die Menschen nicht mehr sehen, mit denen, die auf der Welt sind. Meine Hütte ist abgebrochen und über mir weggenommen wie eines Hirten Zelt. Zu Ende gewebt habe ich mein Leben wie ein Weber. Er schneidet mich ab vom Faden. Tag und Nacht gibst du mich preis, bis zum Morgen schreie ich um Hilfe, aber er zerbricht mir alle meine Knochen wie ein Löwe. Tag und Nacht gibst du mich preis. Ich zwitschere wie eine Schwalbe und gurre wie eine Taube. Meine Augen sehen verlangend nach oben. Herr, ich leide Not, tritt für mich ein. Was soll ich reden und was ihm sagen? Er hat's getan. Entflohen ist all mein Schlaf bei solcher Betrübnis meiner Seele. Herr, lass mich wieder genesen und leben. Siehe, um Trost war mir sehr bange. Du aber hast dich meiner Seele herzlich angenommen, dass sie nicht verdürbe. Denn du wirfst alle meine Sünden hinter dich zurück. Denn die Toten loben dich nicht, und der Tod rühmt dich nicht, und die in die Grube fahren, warten nicht auf deine Treue, sondern allein die da leben loben dich, so wie ich heute. Der Vater macht den Kindern deine Treue kund. Der Herr hat mir geholfen, darum wollen wir singen und spielen, solange wir leben im Hause des Herrn. Ich finde, das geht ganz schön unter die Haut, wie Hiskia sein Leiden beschreibt. Auch wenn das ja eigentlich ein Danklied ist, was er singt, erst einmal versetzt er sich mit diesem Psalm noch ganz zurück in sein tiefstes Elend und wir können das deutlich spüren, was das für ihn bedeutet hat. Wir hören, wie entsetzt Hiskia gewesen ist, als ihm klar wurde, wie schlecht es um ihn steht. Als ihm klar wurde, dass seine Krankheit zum Tod führen wird. Entsetzt ist er über den frühen Zeitpunkt für sein bevorstehendes Sterben. Er hat sich was ganz anderes vorgestellt. Er ist noch in der Mitte seiner Jahre. Er hat gehofft, dass er noch lange leben kann und dann irgendeines Tages alt und lebenssatt sterben kann. Und nun soll jetzt schon plötzlich Schluss sein? Er beschreibt das mit eindrucksvollen Bildern. Es fühlt sich für ihn an, als ob ihm jemand über Kopf das Zelt wegreißt, sein Lebenszelt, und dass ihm dieses Zelt verpackt wird zur Weiterreise. Ja, und er weiß, wohin die Reise gehen muss. Oder er fühlt sich wie ein Weber, der gern noch viele Fäden in seinen Lebensteppich eingewoben hätte, und nun wird ihm der Webstuhl einfach angehalten. Der Faden wird abgeschnitten, da kommt nichts mehr dazu. Quälend ist es auch, wie Hiskia seine körperlichen Symptome beschreibt. Er hat so entsetzliche Schmerzen, als ob ihm ein Raubtier bei lebendigem Leib die Knochen zermalmen würde. Und das geht Tag und Nacht, er ist den Qualen völlig ausgeliefert. Und dann singt er in diesem Psalm, ich zwitschere wie eine Schwalbe und gurre wie eine Taube. Das klingt ja irgendwie ganz poetisch, aber was er damit meint, das sind die Atemgeräusche, die er macht. Es brodelt in seiner Kehle, als ob eine gurrende Taube darin säße. Man müsste ihm dringend den Schleim absaugen, damit er wieder Luft kriegt. Und dann pfeift und dann fiebt sein Atem wie die langgezogenen Töne einer Sommerschwalbe. So eng sind seine Bronchien, so wenig geht da Luft durch. Eigentlich müsste er dringend beatmet werden. Und zu den körperlichen Qualen kommt die schreckliche Isolation, die er erleidet. Nun werde ich die Menschen nicht mehr sehen mit denen, die auf der Welt sind, sagt er. Er ist ja noch gar nicht tot. Aber er ist doch schon nicht mehr unter den Lebenden, denn die Lebenden halten alle Abstand von ihm. Bei diesen Schilderungen drängt sich's ja geradezu auf, dass wir an die Corona-Kranken denken, an ihre Schmerzen und ihre Luftnot und an ihre Isolation. Zeitweise durften ja nicht einmal die Sterbenden mehr besucht werden. Aber eigentlich war das schon immer so. Viele Sterbende leiden unter Einsamkeit. Die Gesunden haben Berührungsängste. Sie wollen mit dem Leid und mit der Angst nichts zu tun haben. Und darum halten sie Abstand, finden alle möglichen Entschuldigungen, um da nicht hinzumüssen. Und für Hiskia kommt noch eins dazu. Als Mensch des Alten Testaments fühlt er sich in seiner Todesnot auch von Gott isoliert. Denn das ist die Überzeugung des Alten Testaments. Wo der Tod ist, da ist Gott nicht mehr zu finden. Die Toten loben dich nicht und der Tod rühmt dich nicht. Und die in die Grube fahren, warten nicht auf deine Treue. Das sagt Hiskia und das ist die Überzeugung des Alten Testaments. Mit dem Tod hat Gott nichts zu tun. Wer in die Todeszone kommt, bei dem bricht darum auch die Beziehung zu Gott ab. Und darum klagt Hiskia: Nun werde ich Gott nicht mehr schauen im Lande der Lebendigen. Wie gesagt, eigentlich ist er ja noch gar nicht gestorben, aber den Beziehungstod, den ist er schon gestorben. Ich finde es wichtig, dass wir so eine Klage einmal zu hören bekommen und solcher Klage nicht einfach ausweichen können, sondern das wahrnehmen müssen, wie ein Mensch sich fühlt in seiner Not. Mir zeigt das, wie sehr leidende Menschen darauf warten, dass sie nicht allein gelassen werden, dass sie darauf warten, dass jemand ihnen nahe ist. Schmerzen können wir nicht nehmen, aber jedenfalls Nähe können wir geben. Bei Hiskia ist dann ja doch das Wunderbare geschehen. Er ist wieder gesund geworden. Am dritten Tage kann er aufstehen von seinem Krankenlager und in den Tempel gehen. Das ist fast wie eine Totenauferstehung. Hiskia bekommt buchstäblich Zeit geschenkt. Und das nicht nur 10 Stunden auf der Sonnenuhr, sondern 15 Lebensjahre kriegt er noch dazu. Es darf so gehen, wie er sich das erwünscht hat. Er darf alt werden, lebenssatt. Und so wird sein Klagepsalm dann doch noch ein Loblied. Der Herr hat mir geholfen, darum wollen wir singen und spielen, solange wir leben im Hause des Herrn. Was hat zu dieser Wende geführt? Hat Gott sich überreden lassen? Hat er sich überbeten lassen? Immerhin hat Hiskia regelrecht verhandelt mit Gott. Er hat ihm vorgehalten, wie fromm und wie treu er doch gewesen ist und wie viele Verdienste er sich erworben hat als König. Vielleicht kennen wir solches Verhandeln mit Gott selber, solches intensive Beten, entweder für uns selbst oder für geliebte Menschen. Irgendwie sind wir immer fest davon überzeugt, dass wir es nicht verdient haben, zu sterben. Dass der Tod nicht zu akzeptieren ist, dass er eine unzumutbare Zumutung ist. Aber der Tod lässt sich nicht wegverhandeln, auch bei Hiskia nicht. Hiskia bekommt lediglich Zeit geschenkt. Er bekommt einen Aufschub. Dieses Zeitgeschenk ist keine grundsätzliche Überwindung des Todes. 15 Jahre später stirbt der König eben doch. Und trotzdem geschieht hier zeichenhaft viel mehr, als Hiskia überhaupt erwartet hat, als er überhaupt erwarten konnte. Vielleicht gibt es jemand hier, der gerne darüber diskutieren möchte, ob sich denn die Uhr wirklich um 10 Stunden zurückstellen lässt. Also nicht nur mal so aus Spaß, wenn die Sommerzeit vorbei ist, sondern ob das geht, die Zeit zurückdrehen. Aber da sind wir bestimmt auf dem falschen Weg, wenn wir darüber diskutieren. Viel wichtiger ist, dass Gott sich hier zeigt als der Herr der Zeit, der Lebenszeit. Noch sind wir im Alten Testament mit diesem Bibeltext. Da gibt es noch keine Auferstehungshoffnung. Und doch zeigt sich hier ganz klar, meine Zeit steht in Gottes Händen. Es ist einfach nicht wahr, dass der Tod das letzte Wort hat. Das letzte Wort auch über mein Leben hat Gott. Und weil Gott das letzte Wort über unser Leben hat, Darum können wir immer noch etwas sagen gegenüber dem Tod. Darum können wir dem Tod entgegenstehen. Und wir haben allen Grund, dass wir Gott als den Herrn des Lebens loben. Für Hiskia ist ja nicht der Lauf der Zeit grundsätzlich angehalten worden. Seine Zeit ist auch weiterhin abgelaufen. Aber Gott steht nicht unter dem Diktat irgendeiner Sonnenuhr im Königshof und auch nicht irgendeines anderen modernen Chronometers. Er ist Herr der Zeit bis in Ewigkeit. Darum kann unsere Hoffnung zwar nicht sein, dass wir immer noch wieder gesund werden oder dass wir immer noch dem Tod von der Schippe springen. Aber unsere Hoffnung ist, dass Gott das letzte Wort hat über uns und dass sein Wort uns ins Leben ruft. Und als Christen können wir mehr hoffen, als Hiskia hoffen konnte. Wir können darauf hoffen, dass wir teilhaben an dem Auferstehungsleben von Jesus Christus, dass er der Herr ist über unser Leben und dass er uns mit hineinzieht in sein Leben. Dass der Tod schweigen muss, wenn Gott redet, das hat schon Hiskia erlebt. Und darum ist sein Gebet nicht einfach in den Wind gesprochen. Er hat allen Grund, in seinem Gebet sich Gott anzuvertrauen, ihn zu bitten, ihm mit all dem in den Ohren zu liegen, was ihn bewegt, und darauf zu vertrauen, dass Gott das Rechte daraus macht, dass Gott in dieser Situation sein Wort redet und dass Gott letzten Endes sein Wort redet und dass sein letztes Wort gilt. Die Geschichte hat noch ein Nachspiel, und zwar ein sehr seltsames. Es steht dann im weiteren Verlauf sowohl im zweiten Königebuch als auch beim Propheten Jesaja. Sie können es einmal nachlesen. Der König ist von Herzen froh über die geschenkte Zeit, aber er geht mit diesem Geschenk sehr unverantwortlich um. Er scheint so, als ob er sich nach seiner Genesung für unantastbar hält, für grundimmunisiert. Mir kann nichts mehr passieren. Ich habe ja den lieben Gott auf meiner Seite. Dabei riskiert Hiskia aufs Neue sein eigenes Leben und das Leben seines Volkes, das ja ebenfalls gerettet wurde. Und das war so. Hiskia empfängt nach seiner Genesung einen ungewöhnlichen Besuch. Gesandte des babylonischen Königs kommen zu ihm und machen ihm ihre Aufwartung. Angeblich sind sie beeindruckt von seiner wunderbaren Heilung und bringen ihm darum die Grüße des babylonischen Königs und Geschenke aus dem fernen Babylon. Und weil Hiskia schon spüren kann, die Babylonier, das ist die kommende Weltmacht, die werden die Assyrer verdrängen, darum ist er umso erfreuter, ja geradezu gebauchpinselt über diesen Besuch. So sehr, dass er alle Vorsicht und alle vernünftige Zurückhaltung fahren lässt. Stolz zeigt er den Besuchern den gesamten Staatsschatz. Überall führt er sie herum und merkt gar nicht, was für eine Blöße er sich damit gibt. Er, der sich bei seiner Erkrankung noch so gefühlt hat, als ob ihm das Zelt über dem Kopf weggerissen wird, der macht sich hier vor den Babyloniern ganz freiwillig nackig. Denn dass ihr Besuch einen anderen Grund haben könnte, als den, ihm zu gratulieren, das kommt ihm überhaupt nicht in den Sinn. Noch einmal schickt darum Gott den Propheten Jesaja zum König, um ihn zur Rede zu stellen. Was hast du da bloß angerichtet? So fragt Jesaja den König. Und dann sagt er ihm, es kommt die Zeit, wo alles, was du vorgezeigt hast, von den Babyloniern geraubt wird, und sie werden deine Nachkommen als Sklaven an den Hof ihres Königs bringen. Also es kommt eine Katastrophe nach dem, wie du dich jetzt gerade verhalten hast. Und wie reagiert Hiskia auf diese Unheilsworte? Er sagt, das Wort des Herrn ist gut. Und dann steht da weiter, denn er dachte sich, es wird nur Frieden und Sicherheit sein, solange ich lebe. Unfassbar. Da hat einer Gottes Hilfe und Bewahrung erlebt und er glaubt, jetzt hätte er Narrenfreiheit. Dass sein unverantwortliches Verhalten die nächste Generation treffen wird, das ist ihm egal. Hauptsache mir geht's gut. Und diese Haltung wird auch noch fromm verbrämt. Das Wort des Herrn ist gut. Mich hat er ja beschützt. Ohne Zweifel war Hiskia ein frommer Mann. Es lohnt sich, einmal seine ganze Geschichte zu lesen in der Bibel. Man kann viel von ihm lernen. Er hat sich mit aller Kraft dafür eingesetzt, dass der Götzendienst verschwindet. Und er hat uns in dieser Geschichte gezeigt, wie schwer das Leid auch ist. Ich darf alles vor Gott bringen. Gott bleibt treu und er ist der Herr der Zeit. Gott hat das letzte Wort, selbst an der Todesgrenze. Aber geschenkte Zeit kann auch verspielt werden. Das zeigt sich leider auch bei Hiskia. Gottvertrauen muss aber gepaart bleiben mit Verantwortung. Gerade auch mit der Verantwortung für die nächste Generation. Nach mir die Sintflut, das ist kein biblisches Motto. Wer an den rettenden Gott glaubt, der soll ihn dankbar preisen. Gott versuchen soll er nicht. Amen.